Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin, gute Doppelacht, wieder da. The one and only Fußball-Podcast mit einem breiten Portfolio an Themen.
Jetzt möchtest du wissen, was für Themen wir aufgeschrieben haben, ne?
Aufgrund der Vielzahl der Themen eigentlich schon, sonst hätte ich noch gefragt, wie dein Wochenende war.
Ja, das Wochenende war super, sonnig und alkohollastig. Aber kommen wir zu den Themen.
Das Wichtigste.
Ja, genau. Wir haben aber kurz, auch heute nur kurz wirklich über die Bundesliga rübergehen, weil wir ein kleines Special haben. Und zwar zur Relegation. Da wir beide aus Hamburg kommen, zwar beide kein HSV-Fans sind, aber trotzdem, dass bei uns in der Bubble ein Thema ist und auch in der Community, werden wir dazu ein kleines Special machen und auf die für möglichen Relegationsspiele eingehen. Dann noch einmal Champions League Review machen von letzter Woche, was da so passiert ist. Und eine kleine Vorausschau. Diese Woche sind ja auch schon wieder Halbfinals. Geht Schlag auf Schlag. Und dann ist da noch was Interaktives für LS.
Ich bin für LS? Ich dachte von LS.
Achso, von LS?
Ja.
Dann muss ich mir noch was ausdenken.
Das sollte bei dieser Folge und den Themen kein Problem sein. Ich glaube da an dich.
Ich glaube auch an mich.
Ja, und zur Not machst du einfach was über Davy Selke, weil der ist in Topform.
Ja, Davy Selke hat auch gegen alle großen Clubs oder Clubs, die an der Rückrunde gut gespielt haben, getroffen.
Und Bayern, Hertha.
Und Hertha. Bayern, Dortmund und Bayer Leverkusen. Ja, und Hertha halt, ne?
5 Tore hat er schon. Macht er noch mehr?
Ich glaube, das sind so viele Tore, wie er insgesamt bei Hertha geschossen hat.
Boah, es könnte
oder
sein.
Mehr.
Oder mehr. Auf jeden Fall Köln endgültig durch. Die sind im Niemandsland der Tabelle für dieses Jahr angekommen.
Haken ab hinter, ja.
Genau, am Ende wieder relativ sicher und souverän drin geblieben. Und Hertha ist weg, oder? 5 Punkte auf dem Relegationsplatz,
also
2 Spiele?
Rechnerisch sind sie noch nicht weg.
Nicht
aber
ganz.
Sie sind weg.
Ja, glaube ich, da sind wir uns einig, das war's. Und dann natürlich noch umso passender, dass Davy Selke, der Hertha, den endgültigen Dolchstoß verpasst.
Stimmt.
Ja, weil von wo ist er ausgeliehen? Von der Hertha.
Ausgeliehen oder gekauft?
Ausgeliehen.
Okay.
Ich weiß gar nicht.
Der kann sich ja nächste Saison wieder hochschießen.
Das ist eben die Frage. Ich glaube, Köln hat keine Kaufoption, weil Köln ist ja notorisch klamm. Die haben diese Transfersperre, die noch aktiv ist. Und Davy Selke hat sich damit selber vielleicht in die zweite Liga geschossen.
Naja, vielleicht ist es ja auch Arbeitsplatzsicherung von Davy Selke.
Achso, weil du denkst, in der zweiten Liga, wenn Hertha dann einen Umbruch hat, ist er automatisch einer der besseren Spieler im Kader und einer der wenigen, die einen Vertrag haben.
Maybe.
Und sich denkt, okay, ich bringe mich ins Schaufenster, weil ich nächste Saison in der zweiten Liga 15, 17 Buden mache?
Ja.
Natürlich sehr weit gedacht ist es anmaßend, wenn ich sage, Davy Selke, traue ich diesen Big Brain Move um 3 Ecken nicht zu?
Absolut nicht. Da ist sich, glaube ich, jeder sicher. Absolut nicht.
Dann lass uns zum direkt einfach heute Feuer durch. Nächster Big Brain Move an diesem Wochenende. Marius Bülter holt sich in der entscheidenden Phase als bester Mann bei Schalke im eigenen Angriffsdrittel für einen Trikotzupfer eine gelbe Karte und ist nächste Woche gesperrt gegen Frankfurt.
In welcher Spielminute?
27? 30? Irgendwie sowas?
Wie stand das da? Schon 3-0?
2-0. 2-0 stand es da. 2-0 Bayern.
Nicht clever. Vor allen Dingen, weil nächste Woche oder dieses Wochenende, da könnten sie vielleicht noch mal punkten.
Eben, da kann man sich noch was ausrechnen gegen Frankfurt. Kommen wir im Relegationsspecial zu. Man muss dazu sagen, Schalke kommt komplett unter die Räder gegen ein Bayern München, was die beste Leistung unter Thomas Tuchel zeigt? Fragezeichen?
Ich hab's nicht gesehen.
Dann mache ich hier das Ausrufezeichen hinter. Es war wahrscheinlich die beste Leistung. Es ist aber auch so, dass Schalke sehr aktiv mitgeholfen hat, das zur besten Leistung der Bayern zu machen unter Thomas Tuchel. Da war wirklich relativ wenig bis gar nichts und bezeichnet das 4-0 von Gnabry als Yoshida an der Mittellinie einen Rückpass spielt und merkt, okay, der ist irgendwie nach 25 Metern zu Ende und mein Torwart steht noch im Tor. Und es ist wirklich so, Serge Gnabry steht neben ihm, er dreht sich um, spielt den Rückpass und Gnabry guckt ihn noch an und denkt sich so, Digga, der ist zu kurz, das weißt du, oder? Und läuft dann erst los, den Ball hinterher. Und nimmt ihn natürlich 18 Meter auf 14 ab, weil Yoshida ist schnell wie eine angeschossene Weinbergschnecke und Gnabry okay schnell. Ja, und dann war es halt ganz vorbei. Positiv möchte ich noch Masurari erwähnen, der eine relativ gute Rolle spielt, sich langsam ins Team arbeitet. Schauen wir mal, was aus Cancelo wird, ja, der jetzt wär, allein spielt.
Aber Masurari war ja ein bisschen unhappy, dass er so wenig spielt.
Boah, hab ich nicht, ja.
Ja, kann man nicht nachvollziehen, wenn man einfach hier verletzt ist.
Genau.
Oder dann verletzt krank, in Anführungsstrichen, und erstmal Aufwärtstraining macht und Trainer wechselt, dass er dann nicht reingeworfen wird, ist schon logisch. Und dass sich der neue Trainer dich erstmal angucken muss. Und das fand ich auch so, ja, okay. Das ist genau das Gleiche. Ich bin von 100% der Spielzeit, bin ich 90% verletzt. In der restlichen 10% spiele ich nicht. Ich bin unzufrieden. Ja, Digga, hallo, geht nicht.
War das ein Front an Paul Pogba?
So, der spielt?
Ja, der hat am Wochenende 22 Minuten gespielt und musste dann mit einer muskulären Verletzung ausgewechselt werden. War sein erstes Spiel in der Startelf nach über einem Jahr. 390 Tage. Ja, ganz, ganz trauriges Thema.
Aber bleiben wir in der Bundesliga. Bayern überragend? Bayern ready für den Titel oder grätschen die Dosenjungs da noch zwischen?
Die Dosenjungs? Nee, die haben ja gar nichts mit zu tun. Die kriegen nächste Woche einfach mal die Dose zusammengefaltet und dann ist gut. Also Bayern gewinnt die letzten beiden Spiele und wird meinetwegen mit einem Punkt Vorsprung deutscher Meister.
Sehe ich nicht.
Nee, klar siehst du das nicht. Also,
wer? Das heißt, sehe ich nicht, hoffe ich nicht. Also wenn uns jemand zum Meister machen kann.
Dann Daniel Mahlen.
Auch. Aber wir brauchen halt fremde Hilfe. Das sind halt die Dosenjungs. Und vielleicht hat der Dosentrainer auch noch ein bisschen Sympathien.
Ich glaube, der hat keine Sympathien mehr für Dortmund. Der hat
aber der hat große Sympathien für die Champions League. Und die drei Punkte, die braucht er.
Das stimmt, aber da ist er eh bei 4 Punkten Vorsprung noch so gut wie drinne. Freiburg gegen Wolfsburg sehe ich Freiburg auch noch nicht gewinnen. Dann ist das durch. Union hat den Big Point gegen Freiburg geholt. Also wird Leipzig ziemlich sicher nächstes Jahr in der Champions League spielen. Selbst wenn, das muss Bayern lösen. So, wenn sie Meister werden wollen, musst du die Hürde Leipzig
die
nehmen.
Die mussten schon so vieles lösen oder auch nicht lösen. Wen sie von seinen Aufgaben befreit oder gelöst haben, war Julian Nagelsmann. Da werden sie vielleicht auch am Samstag die Aufgabe nicht lösen können. Und vielleicht hegt ja ein gewisser Julian Nagelsmann noch Sympathien, vielleicht für seinen alten Club, wo er angestellt war, und gibt ihm da so vielleicht ein, zwei Tipps.
Ich höre die ganze Zeit immer, dass irgendwer Sympathien für RB Leipzig hat. Und das verstehe ich irgendwie nicht ganz, weil so Sympathien und RB Leipzig passt für mich nicht zusammen. Auch, also wenn ich jetzt Dortmund-Fan wäre und meine Lösung zur Meisterschaft wäre, ich verlasse mich auf RB Leipzig, dann wäre ich super gerne Vizemeister.
Jein. Also wenn Leipzig uns im Endeffekt die Chance ermöglicht, Meister zu werden, und die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass es der FC Köln anstatt des FC Köln, würde ich es nehmen. Ist mir eigentlich scheißegal. Hauptsache Meister. Und ich glaube nicht, dass Köln am letzten Spieltag für die, da geht es um nichts. Gar nichts. Nicht kein Europa. Sind aus dem Abstieg raus. Die chillen dann noch so ein bisschen zu Hause vom Publikum. Na gut, es geht natürlich nicht um das letzte Spiel von Jonas Hector. Aber.
Und unter anderem natürlich auch idealer Karriereausgang. Und für Köln geht es ja jetzt schon um nichts mehr. Für Köln ging es gegen Hertha auch um nichts und für Hertha geht es um alles. Und Köln hat die einfach aus dem Stadion geprügelt. So, ja, also die haben die Mentalität und ich glaube, wenn du bei
kann,
Köln.
Hertha nicht aus dem Stadion prügeln.
Auch ein guter Punkt, aber Köln hat die Mentalität gezeigt, die lagen zwischenzeitlich 2-1 hinten. Und dann siehst du einen Skiri, der da mit einem Pausenpfiff einen 100-Meter-Sprint ansetzt, um es 2-2 zu machen. Also, die Jungs brennen und ich sehe Köln als gefährlicheren Stolperstein für Bayern als Leipzig.
Nee. Ah. Sehe ich nicht. Ist mir eigentlich auch scheißegal, gegen wen sie stolpern. Hauptsache, sie stolpern. Meinetwegen können sie auch komplett gegen die Wand fahren. Also meinetwegen können sie auch beide Spiele verlieren. Ist vollkommen okay.
Dortmund muss dann auch erstmal nochmal gewinnen.
Ja, das schaffen sie ja.
Ja, schauen wir mal.
Also da sehe ich nächstes Wochenende das Spiel kritischer gegen Augsburg auswärts.
Ganz schwer, fragt man Bayern-Fan, wie Augsburg auswärts ist. Also nicht schön.
Ganz ekelhaft zu spielen und Dortmund ist jetzt auswärts nicht so eine Macht. Ich könnte mir auch vorstellen, die spielen unentschieden oder verlieren gegen unentschieden gegen Augsburg so ein ekelhaftes 1-1 und prügeln dann am letzten Spieltag Mainz wieder mit 5 oder 6-0 nach Hause.
Könnte sein. Heimspiel gegen Mainz, richtig?
Ja.
Ja, ja, hundertprozentig. Also das werden sie verhältnismäßig hoch gewinnen. Augsburg verloren gegen Bochum. Relativ entscheidend für die Relegation. Man muss aber dazu sagen, hast du was von dem Spiel gesehen?
Das Ergebnis.
Gut, dann weißt du nicht, dass Bochum wirklich, also wie die drei Tore geschossen haben, wissen sie selber nicht. Also irgend so ein Ding.
Schlimm?
Naja, Anfi Ajay trifft den Ball wahrscheinlich beim 1-0 einmal in seinem Leben so. Das zweite ist so ein Stocher-Tor. Und das dritte ist von Lucia, dem Kapitän.
Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube, ja,
der hat auch gegen Dortmund getroffen.
Ja, und ich glaube, der ist Franzose, deswegen weiß ich nicht, wie man den Namen korrekt ausspricht. Ja, schießt einfach aus 30 Metern mal drauf, schießt irgendwann Augsburger gegen die Hacke. Torwart liegt schon in einer anderen Ecke drinne. Also die haben drei Tore geschossen und Bochum, also die konnten nicht so viel für ihre Tore. Und dadurch gewinnen die eben dieses Spiel und holen diesen Big Point.
Ja.
Für Augsburg
ist denen, glaube ich, ziemlich scheißegal.
Denen ist das komplett egal. Die nehmen das genau so, wie es ist. Aber zu Bochum kommen wir nochmal im Relegationsblock.
Haben wir sonst noch was für die Bundesliga?
Willst du noch über Sebastian Allaire sprechen, der immer besser in Tritt kommt?
Nicht gut?
Ja, der langsam.
Also der ist anscheinend in der Mannschaft angekommen, hat den Fußball verstanden, aber der ist anscheinend wieder bei 100%.
Wollte ich gerade sagen, das ist, glaube ich, der Hauptpunkt.
Also mir wäre auch lieb, dass er bei 90% ist, in Richtung 100%. Wenn es dann nächste Saison bei 100% ist, dann noch besser.
Ja, jetzt hat er, glaube ich, 7 Tore in 17 Spielen, wenn ich es richtig im Kopf habe, was eine okay Quote ist. Man muss aber auch bedenken, dass er wirklich fast ein halbes Jahr ausgefallen ist. Es gibt natürlich schlimme Verletzungen, aber ich glaube, eine Krebserkrankung geht einfach viel mehr auf den Körper als zum Beispiel einen Muskelbündelriss, wo du wirklich eine isolierte Verletzung hast und nicht wirklich dein Immunsystem und dein ganzer Apparat angegriffen ist. Und deswegen ist es schon beeindruckend, wie er sich da zurückgearbeitet hat. Und langsam diese Synergie im Offensivverbund mit Malen, Allaire, Brand, Adeyemi.
Ja, das
ist schon interessant bei Dortmund. Das muss ich ja auch sagen.
Ja, Hauptsache, dass es funktioniert und es ist auch am Wochenende in Augsburg interessant.
50-50-Spiel. Ja. Aber einfach, weil Augsburg so eklig ist und weil Augsburg eben so eine Spiele wie gegen Bochum 3-2 verliert, wo sie nicht wissen, warum. Und dann eben, ich sag mal, die Großen der Liga zu ärgern mit einem wirklich ekligen 1-1.
Ja, absolut.
1-1 auch. Stuttgart gegen Leverkusen. Und eigentlich hätte Stuttgart das gewinnen können.
Echt?
Also, ja, also Leverkusen, die sind durch.
Ich glaube, die sind ein bisschen fertig.
Die sind platt. Also die sind wirklich komplett platt.
Die müssen jetzt noch Donnerstag noch zu Hause gegen Rom spielen, ne?
Europa League Rückspiel. Hinspiel haben sie 1-0 verloren.
Ja, das habe ich mir angeguckt. Grausiges Spiel.
Da habe ich mir nur Ausschnitte von angeguckt, aber ich habe von allen Seiten gehört, dass es wirklich, wirklich schlimm gewesen sein soll. Aber eben ein typisches Mourinho-Halbfinale.
Ja.
Also, der will nicht schön spielen, der will nur gewinnen.
Ja. Und Robert André hat sich da auch verletzt, Mittelfußbruch.
Stimmt.
Also
auch da, ne, stimmt.
Ist, glaube ich, ein Faktor. Und Wolfsburg kommt ein bisschen besser in Fahrt. Also ich hoffe, es wäre nachher so schade.
Wenn Leverkusen dieser Aufholjagd am Ende noch, also wenn sie es noch vergeigen mit Europa.
Ja, genau, also die haben eine so geile Rückserie gespielt oder ein so geiles Jahr 23.
Ich bin so eine gute Xabi Alonso-Tabelle.
Ja, jetzt, genau. Und es wäre super ärgerlich, wenn sie dafür im Endeffekt nicht belohnt werden. Dann war es ja quasi in Anführungsstrichen alles umsonst. Ich glaube, ich hoffe ja, dass sie weiterkommen, aber ich glaube es nicht.
Schwer, wirklich, wirklich schwer. So, also AS wird nicht viel machen.
So in der Liga müssen sie halt irgendwie noch 2 Spiele gewinnen, sonst sind sie, also sie spielen noch gegen Gladbach und, gut, gegen Gladbach und Bochum sollten sie eigentlich beides gewinnen. Wolfsburg spielt noch gegen Freiburg.
Sollten sie beides gewinnen, was auch wieder die Konstellation aufmacht.
Und Hertha, also ja, ich hoffe, dass Wolfsburg halt gegen Freiburg verliert. Und gut, gegen Hertha, wenn sie gewinnen. Und dann ist Leverkusen im Endeffekt Sechster, dann Ende gut, alles gut. Aber dafür müssen sie erstmal zwei Spiele gewinnen.
Das stimmt, könnte kommen.
Könnte aber kritisch werden.
Ja, und du hast damit fast schon die Überleitung in unser Hauptthema für heute ungewollt gebracht mit dem letzten Spiel mit Leverkusen gegen Bochum. Hast du noch was zur Bundesliga?
Dortmund wird Meister. Wir können in die Relegation gehen.
Das höre ich seit Wochen. Aber wir hatten das Thema ja schon mal im Podcast. Ich weiß nicht, selbst wenn am Ende, ob ich mich... Also ich würde mich über eine Meisterschaft von Bayern München nicht wirklich freuen, weil das so ein gerettetes Hingestrauchel wäre.
Mhm.
Also natürlich will ich die als Fan irgendwie haben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich super excited bin. Also es ist wirklich nur so diesen Streak retten und zum 11. Mal in Folge Meister werden.
Ja, kommen wir zur Relegation.
Ja, ist, glaube ich, besser. Dann ist die Frage... Wer ist denn noch alles in der Verlosung? Ich habe es in der Vorrecherche ein bisschen eingegrenzt. Das muss aber aufgrund der Konstellation der Tabelle nicht zwingend stimmen, weil es kann immer noch eine ungewöhnliche Überraschung auf die letzten beiden Spieltage geben.
Wer ist denn für dich in der ersten Bundesliga in der Verlosung?
Hoffenheim ist drin, 14. 32 Punkte. Bochum ist drin, 15. 31 Punkte. Schalke ist drin, 16. 30 Punkte und Stuttgart ist drin, 17. 29 Punkte. Ich habe jetzt Bremen, die 6 Punkte Vorsprung haben auf den Relegationsplatz, die sind für mich 5 Punkte Vorsprung haben, die sind für mich raus. Augsburg ist abhängig davon, wie die gegen Dortmund spielen, ob sie da noch reinschlittern, und Hertha ist für mich abgestiegen.
Ja, so. Also ich sehe es ähnlich, für mich sind für die Relegation eigentlich nur Stuttgart, Schalke, Bochum und Hoffenheim relevant. Augsburg wird da nichts mehr mit zu tun haben. Bremen auch nicht. Glaub und ich Hertha auch nicht. Weil Hertha ist für mich, sind raus, sind weg. Dass Bremen und Augsburg da unten noch reinrutschen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich wäre.
Ganz theoretisch, aber wirklich in einer sehr ungewöhnlichen Konstellation. Bremen habe ich jetzt, wie gesagt, komplett rausgenommen. Augsburg könnte, weil es eben nur 4 Punkte sind, das ist aber ein reines Rechenbeispiel. Und manchmal ist die Bundesliga verrückt und auch gerade dieser Abstiegskampf ist ja verrückt. So, deswegen, aber der Fokus liegt ganz klar auf den 4 genannten und ich finde, das reicht schon, wenn du 2 Spieltage vor Schluss 4 Mannschaften hast, die 3 Punkte auseinander sind und es wirklich von, ich bleib direkt drin, ich gehe in die Relegation, bis hin zu, ich steige direkt ab, jede Konstellation irgendwo möglich ist.
Ich spiele hier gerade mal ein bisschen an Tabellenrechter rum und es ist wirklich noch möglich, dass Augsburg und Bremen, also Augsburg, dass Augsburg direkt ansteigt und Bremen in die Relegation kommt. Dafür müssen aber Bochum, Schalke und Hoffenheim alle Spiele gewinnen und Stuttgart 1. Bochum, Schalke und Stuttgart müssen alle gewinnen und Hoffenheim 1.
Ja, das ist wirklich...
Wenn ich das hier mal quick and dirty mal im Tabellenrechner gemacht habe.
Wirklich, wirklich schwierig. Wir können ja erstmal grob einmal kurz die aktuelle Form und die verbleibenden Spiele der 4 in der Bundesliga, die wir uns rausgesucht haben, durchgehen.
Ja, gerne.
Hoffenheim, jetzt als aktuell 14., spielt noch gegen Union und am letzten Spieltag gegen Stuttgart. Die haben von den letzten 5 Spielen 3 verloren, 1 unentschieden, nur einmal gewonnen. Das war außerdem gegen Frankfurt, was hinten raus sich als relativ wichtiger Sieg herausstellen könnte. Bochum spielt noch gegen Hertha und gegen Leverkusen. Die haben unentschieden gespielt zweimal, haben zweimal verloren und jetzt gegen Augsburg gewonnen. Da könnte dieser Augsburg-Sieg ein Big Point sein. Das Unentschieden gegen den BVB könnte ein Big Point sein. Sie haben mit Hertha den vermeintlich einfachsten Gegner noch mit drin, wo sie 3 Punkte holen könnten. Dafür aber mit Leverkusen am Ende noch einen schweren Gegner mit drin, für den es auch noch um was gehen könnte. Dann Schalke hat die beste Form von allen unten aktuell. Die haben von den letzten 5 Spielen 3-mal gewonnen. Ohne die 3 Siege und 2 Siege in der 95. Minute wären die wahrscheinlich gar nicht mehr da. Haben aber das schwerste Restprogramm mit Frankfurt und Leipzig. Stuttgart von den letzten 5 Spielen 2-mal gewonnen, 2-mal unentschieden, auch nur 1-mal verloren. Spielen noch gegen Mainz und Hoffenheim. Es kristallisiert sich raus, dass wirklich das entscheidende Spiel Stuttgart-Hoffenheim werden könnte.
Ja, Bochum ist für mich quasi gerettet. Die werden nach meiner Vermutung, wenn sie noch mal einmal gewinnen gegen Hertha.
Ja.
Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich das nehmen lassen. Weil Hertha, glaube ich, auch schon selbst bei den Spielern abgestiegen sind. Und für mich gibt es 2 entscheidende Spiele.
Einmal, ja, aber ist das andere?
Einmal Schalke gegen Frankfurt, diesen Spieltag.
Ja, ist auch extrem wichtig, weil das so ein bisschen weil die Richtung vorgibt, wo Schalke landen könnte.
Genau, weil wenn sie das gewinnen,
dann haben sie gute Chancen. Wenn sie das verlieren.
Also wenn sie das gewinnen, sag ich, kommen sie in Relegation. Wenn sie das verlieren oder unentschieden, sind sie weg.
Ja, könnte so passieren.
Und es wird halt für Schalke extrem schwierig, weil deutsche CR7 eine Gelbsperre hat.
Das stimmt, ja. Das natürlich so. Hatten wir eben kurz schon Bundesliga-Bock, das, also das maximal Unglückliche.
Wenn du die Performance aus den letzten Spielen zusammenlegst, Schalke gegen Frankfurt, ist normalerweise Schalke vorne.
Ja, aber Frankfurt hat jetzt und, also die haben gerade vielleicht jetzt doch noch ihren Ansatz.
Haben am Wochenende ja gewonnen.
Genau, zurückgefunden.
So, und alles nach der Rede von Glasner. Ich glaube, das hat im Kopf nochmal was bewirkt.
Glaubst du, obwohl er am Ende der Saison weg ist?
Ja.
Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du so einen Zwischenspurt
ich glaube, der ist ja nicht weg wegen den Spielern. Es stimmt, glaube ich, bei Frankfurt zwischen Spieler und Trainer und Führungsebene nicht.
Also zwischen Krösche und Glasner.
Ja, genau. Deswegen ist er weg. Und ja, die Spieler mögen ihn. Die Spieler, glaube ich, machen alles, damit er möglichst positiv dasteht. Und du, die Spieler haben eine größere emotionale Bindung zum Trainer als zur Führungsebene.
Das definitiv.
Und auch diese Rede, die hat ja was positiv Emotionales in den Spielern bewirkt. Die sagen ja nicht.
Weißt du das? Weil weiß ich wirklich nicht. Also könnte
ich schließe jetzt mal von mir auf andere.
Ja? Also persönlich fand ich die auch gut. Also bei mir hätte es was bewirkt.
Ja, genau, eben. Also und ich glaube, das kannst du für 80-90%, wenn nicht 100% der Mannschaft nehmen.
Gut, zurück zum Thema. Sorgt das für einen Sieg gegen Schalke?
Ich sage mindestens zum Unentschieden.
Ja, wäre dann natürlich für Schalke nicht der Worst Case, aber das ist das letzte Heimspiel. Also wenn sie da nicht die Punkte holen, wo dann? Meine Hoffnung wäre ja immer noch gewesen, dass Hoffenheim komplett einbricht, aber da die gegen Frankfurt gewonnen haben und ich nicht glaube, dass sie 3 Spiele am Stück verlieren, auch schwierig. Und sie sind ja aktuell auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Ich hoffe ja in meiner Rechnung, dass sie gegen Union verlieren, dass sie gegen Stuttgart verlieren, dass Stuttgart dadurch direkt drin bleibt, Bochum meinetwegen dann auch und dass Schalke sich irgendwie dann in die Relegation rettet. Also ich versuche mir immer Szenarien zu bauen, in denen Schalke nicht absteigt. So, du hast mich jetzt ein bisschen geholt mit, dass die Jungs in Frankfurt alle noch Bock auf Glasner haben und die einfach aus Prinzip für den nochmal 2 Spiele rennen, weil eigentlich wollte ich hier reingehen mit, dass Schalke gegen Frankfurt gewinnt und irgendwie gegen Leipzig einen Punkt holt, weil dann hat Schalke 34 Punkte, dann bleiben die drin.
Ich glaube eher, dass sie gegen Frankfurt gewinnen.
Ist wahrscheinlich, auf jeden Fall. Ich habe natürlich die Hoffnung, dass Leipzig dann schon in der Champions League ist und dass die ein bisschen schleifen lassen am letzten Spieltag.
Und wenn Schalke gegen Frankfurt gewinnt, dann muss ich mir ja kurz den Tabellenrechner mal hier wieder nochmal anschmeißen. Wenn ich sagen mal, die gewinnen 1-0, so, dann sind sie Relegationsplatz. Egal, ob Schalke oder Hoffenheim gewinnt, weil gegen Leipzig meines Erachtens holen sie nichts. So, und dann geht's am letzten Spieltag darum, für Hoffenheim oder Stuttgart, wer halt absteigt.
Ja, das ist krass.
Beim Unentschieden ist Hoffenheim komplett drin. Und sie gewinnen natürlich auch. Und wenn Stuttgart gewinnt, ist Hoffenheim direkt abgestiegen.
Das wäre ehrlicherweise mein Idealszenario, dass Hoffenheim direkt absteigt. Aber meine Hoffnung ist eben, also Hoffenheim und Stuttgart spielen direkt gegeneinander. Für Leverkusen kann es auch um Europa gehen. Die werden also Bochum noch ärgern, auch wenn ich davon ausgehe, dass Bochum dann schon durch ist. Und Leipzig ist auch schon durch, die lassen schleifen und Schalke wirkt da irgendwie durch Marius Bülter Doppelpacken 2-2 hin oder so. Hm.
Also steigt bei dir Hoffenheim und Hertha ab?
Ja.
Okay, und wer ist in der Relegation?
Dann nach der Rechnung, weil Schalke ja die Punkte holt, noch 4, Stuttgart.
Stuttgart, okay.
Und jetzt müssen wir
irgendwie... Das Witzige ist,
ja?
Bei mir ist auch Stuttgart in der Relegation.
Aber aus einer anderen Konstellation heraus.
Ja, Schalke steigt ab.
Ja, könnte auch sein.
Ja, dann können wir, das Gute ist, jetzt wollen wir jetzt in die zweite Liga springen und da besprechen, wer da in die Relegation kommt?
Ja, würde ich sagen, dass wir jetzt einmal kurz die zweite Liga analysieren, wen wir da haben. Und dann schauen wir, wie mögliche Konstellationen in der Relegation gegeneinander aussehen könnten. Und also wer wieso, weshalb, warum eine Chance gegen den anderen ist hat.
Für mich persönlich ganz einfach.
Schieß los.
Weil Darmstadt, Heidenheim, HSV, die werden alle ihre restlichen Spiele gewinnen.
Da zeigt keiner Nerven. Der HSV ist bekannt dafür, Nerven zu zeigen. Die haben auch mal am letzten Spieltag, als es um den Aufstieg ging, zu Hause 5-1 gegen Sandhausen verloren. Da hat Dennis Diekmeyer, glaube ich, eins von seinen 2 Profitoren gemacht.
Stimmt. Stimmt. Aber meinst du, also...
Ich weiß es nicht. Heidenheim hat am Wochenende auch gegen Paderborn 2-1 geführt und 3-2 verloren. Darmstadt hat schon zweimal den direkten Aufstieg klar machen können und beide Spiele verloren. Ich würde es mir auch wünschen, dass es so ausgeht, weil dann wäre es am einfachsten für alle.
Ja, aber der HSV spielt gegen Sandhausen am letzten Spieltag.
Ich sag's. Und letztes Mal haben sie zu Hause 5-1 verloren.
Und den spielen sie im Hetzenkessel in Sandhausen. Wie heißt das Stadion?
Bin ich überfragt. Bei aller Fußball-Expertise kurz vor Sandhausen hört das leider in Anführungsstrichen.
Ich schmeiß mal. Oh.
Haben die Namensrechte verkauft?
Ja, klar.
Natürlich. Ne? Mr. Live-Recherche bei Doppel-8. Was haben wir? Wie heißt der Bums?
Also halb verkauft.
Okay, also die haben ihren ursprünglichen Stadionnamen drin gelassen, weil der Sponsor das okay findet.
Ja.
Wie heißt das hier? Vonovia Weserstadion oder so?
BWT Stadium on Hartwald oder Stadion am Hartwald. BWT Stadion am Hartwald.
Nee, ja, dann weitermachen. BWT machen die nicht Felgen oder so einen Scheiß?
Das war BBS, glaube ich. Ich weiß nicht, was BWT macht. Ist mir auch egal. Aber ja, das ist spannend. Also, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass HSV, also dass irgendjemand von da oben nochmal ein Spiel vergeigt.
Wenn es normal läuft und vom Saisonverlauf her, dann eigentlich nein.
Und wenn der HSV ein Spiel vergeigt, dann sind sie ja immer noch in der Relegation.
Also für den HSV geht es nur darum, steigen sie direkt auf oder nicht. Nach
und
unten
wenn
nichts
die
mehr anbrennt.
Beispielsweise, die Borussen müssen ja noch einen Punkt holen.
Das stimmt. Jetzt die das andere Frage, die ich auch wichtig finde. Brauche ich jetzt hypothetisch gesprochen Heidenheim überhaupt in der Bundesliga? Pause ist sehr lang.
Ja, diese Pause ist sehr lang.
Die schneide ich auch nicht kürzer. Das sage ich dir jetzt schon.
Für Heidenheim, für den Verein wäre das natürlich cool und schön und toll, weil die ja auch jahrelang immer oben in der zweiten Liga gespielt haben.
Die haben schon mal Relegation gegen Bremen gespielt.
Genau. Es wäre cool mal, also für den Verein mal in der ersten Liga zu sein.
Aber es wäre dann wahrscheinlich nur ein Jahr und ich hätte bei Heidenheim die Angst, also erstmal ist es...
Dürfen sie überhaupt in ihrem Stadion spielen?
Nicht mal das könnte ich mir auch vorstellen. Wahrscheinlich irgendwie mit einer Sondergenehmigung lässt sich das schon regeln. Bei Heidenheim habe ich die Sorge, dass es sein könnte, dass die dadurch alles, was sie die letzten Jahre aufgebaut haben, weil sie sich ja kontinuierlich aus der dritten Liga immer weiter in der zweiten Liga nach oben gearbeitet haben, immer mit dem gleichen Trainer, wo du mir gleich sagst, wie der heißt, weil das ist gerade weg. und dann eben nicht durchgereicht zu werden. Also du bist eigentlich in der Bundesliga, hast mehr Geld, versuchst die Klasse zu halten, baust den Kader um etc. pp. Und verlierst dadurch deinen Status in der zweiten Liga und bist dann am Ende, spielst du in der zweiten Liga, wenn du wieder abgestiegen bist, im übernächsten Jahr gegen den Abstieg.
Ja, du spielst ja nicht immer direkt immer gegen Abstieg. Das heißt ja nicht alle irgendwie...
Paderborn.
Die sind auch wieder oben mit dabei.
Die sind auch wieder oben mit dabei, aber die haben es ja geschafft. 3-2-1, 1-2-3.
Stimmt.
Einmal komplett
durch. Arminia Bielefeld ist ja auch unten mit dabei gerade.
Ja, aber die bleiben ja drin.
Aber da hoffen wir ja natürlich alle, dass sie drin bleiben. Schöne Grüße an Knut und Axel. Ja, aber trotzdem, eigentlich brauchst du Heidenheim nicht. Ich möchte lieber HSV in der ersten Liga haben als Heidenheim, weil dann spielt Dortmund in Hamburg und dann kann ich mir das mal angucken. Für einen überteuerten Preis.
Ja, Gästefans geht ja beim HSV, ich glaube, es sind nur irgendwie 40 Euro oder so.
Ja, natürlich. Links da in der Ecke.
Ja, genau.
Unterm Dach.
Ich weiß gar nicht mehr, was meine Bielefeld-Tickets gekostet haben. Aber HSV traditionell ja nicht günstig. Und wie du schon sagst, Heidenheim ist als Bundesligist einfach nicht so attraktiv. Da hast du denn so ein Quote-Null-Spiel wie Mainz gegen Augsburg oder so.
Ja.
Dann hast du einfach den nächsten
ich
ohne
glaube,
Tradition
drin. Ich glaube, die DFL würde sich auch aus vermarktungsrechtlichen Gründen auch eher den HSV wünschen.
Ja, ich glaube viele in Deutschland, selbst...
Auch, glaube ich, Clubs.
Ja, selbst...
Spieler.
Ja, weil es einfach attraktiver ist. Du hast wieder ein Stadion mit 60.000 drin, anstatt irgendeine erweiterte hier Adolf-Jäger-Kampfbahn da in Heidenheim.
Ja.
Das kommt dazu.
Stadion, also nee, Heidenheim ist ja wieder was anderes. Hier war ja bei seinen 1.000.
Ja, das ist noch wieder was ganz anderes. Der ist bestimmt auch verkauft. Das heißt wahrscheinlich irgendwie...
Das ist, glaube ich, die Volt Arena.
Volt wie hier der Lieferant?
Nicht wie... Nein. Achso. Void. V-O-I-T-H. Was auch immer die machen.
Hab ich schon mal gehört. Aber da bin ich überfragt. Dafür sind wir ja beim Fußball und sind kein OMR-Business-Marketing.
Die haben 15.000 Kapazität.
Siehst du, dann nehme ich doch lieber 57.000 Steine und ich bin wirklich, wirklich der Letzte, der Sympathie für den HSV empfindet. Der allerletzte. Also da habe ich ja richtig Probleme mit. Also wirklich in meinem Ranking der unsympathischsten Vereine, der Vereine, die ich am wenigsten mag, ist der HSV noch vor RB Leipzig. So, jetzt habe ich es gesagt, öffentlich im Podcast und ich weiß, dass uns HSV-Fans hören. Ne? Also wenn die Hörerzahlen nach unten gehen, bin ich schuld.
Ja, also HSV ist...
Ist aber der attraktivste Verein. So, ja. Selbst Darmstadt, die steigen jetzt ja eh wieder ab. So, beim HSV,
also
meinetwegen können die drinbleiben.
Wir gehen jetzt davon aus, HSV-Relegation und also gegen Stuttgart.
Da gehen wir von aus. Jetzt in einem hypothetischen Szenario. Wie sieht das Spiel für dich aus? Hat der HSV schon so jetzt ganz... Blöd gefragt, weil in den letzten Jahren sind die wenigsten zwei Ligisten aufgestiegen.
Wo spielen die zuerst? Erst beim HSV oder erst in Stuttgart?
Die spielen erst in Stuttgart und dann beim HSV. Also der Zweitligist hat immer im Rückspiel Heimrecht.
Das schon mal gut?
Ja, das ist so geregelt. Na gut, letztes Jahr hat der HSV das Auswärtsspiel bei Hertha 1-0 gewonnen und das Rückspiel 2-0 verloren.
Ja, stimmt.
Na, frag mal Heuer Fernandes, ob er nochmal einen Plattenfreistoß haben möchte.
Du hast gefragt, wie das Spiel...
So genau, weil traditionell der Zweitligist sich die letzten Jahre ja schwer tut. Ich habe gerade nicht mehr im Kopf, wann der letzte Zweitligist das überhaupt mal geschafft hat. Wäre jetzt interessant gewesen, weil ich bin eher darauf gegangen, wie spielen die denn gegeneinander? Und da sehe ich beim HSV im Matchup gegen Stuttgart mit die größten Probleme. Weil das einfach so konträr ist.
Ich glaube, also... Das kann halt leider sein, dass der HSV so spielt, wie der HSV spielt.
Der HSV wird spielen, wie der HSV spielt.
Wie ein kleines Mini-Barca.
Ja, wie ein kleines Mini-Prime-Barca. Und Tim Walter denkt ja auch direkt immer, er ist Pep Guardiola, vergisst aber, dass er weder Pep Guardiola ist, noch das Spielermaterial hat, was ein Pep Guardiola bei Manchester City hat. Und ein Bundesligist passt sich nicht zwingend der Spielweise eines Zweitligisten an. Also du passt deine Spielweise in der Regel ja nicht nach unten an, aber für Tim Walter ist sein Spielsystem ja so wenig abänderbar. Also das ist ja gegeben.
Ja, ich weiß, also kleiner also Einschub, Union Berlin. Das letzte Mal.
Echt durch Relegation?
Durch Relegation. 2019, 2-2 im Hinspiel.
Gegen Stuttgart, ne?
Und 0-0. Ja.
Stimmt.
Gegen Stuttgart.
Krass.
Ja.
Wenn man da so drüber nachdenkt. Ja, aber völlig zu Recht, komm, Union spielt Champions League und Stuttgart ist wieder da unten.
Ja.
Ja, wie Zeiten sich ändern.
Ja, aber ich hoffe, dass vielleicht Till Walter diesen Podcast hört und vielleicht meinen Ratschlag befeuert.
Befeuert oder befolgt?
Befolgt, meine ich, sorry. Und vielleicht seine Taktik bisschen auf den Gegner Stuttgart anpasst und vielleicht im Hinspiel möglichst versucht, es gibt ja auch keine Auswärtstorregel mehr.
Genau.
Möglichst versucht, wirklich einen Unentschieden rauszuholen.
Ja, wäre ein Erfolg und wäre natürlich eine gute Ausgangslage, wenn ich davon ausgehe, spiele danach zu Hause, habe meine 60.000 Heimfans, 57.000, aber ja.
57.000.
Ja.
Also, nee, also 57.000 passen da rein, 54, keine Ahnung was. So,
irgendwie sowas. Auf jeden Fall, der Langnese Familienblock ist bei dem Spiel nicht für Familien.
Ja, also hoffe ich, also das wäre einfach nur clever.
Das stimmt. Ja, natürlich wäre es clever. Aber Tim Walter und clevere taktische Entscheidungen passt für mich nicht so zusammen. Und ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung, der HSV will ja den Ball haben. Die haben mit den höchsten Ballbesitzdurchschnitt in der zweiten Liga. Die haben fast 60% den Ball.
Ja, ist ja auch logisch, wenn du in der zweiten Liga ganz oben stehst.
Ja, okay, gebe ich dir recht. Heidenheim hat einen Durchschnitt von 49,3%.
Ein HSV?
58,7, glaube ich, oder so. Also knapp 60. Heidenheim will nicht unbedingt den Ball haben, weil Heidenheim einfach, ich sag mal, traditioneller Gradliniger spielt. Kommen wir aber gleich noch zu. Beim HSV hast du immer dieses, ich stehe extrem hoch. Ich habe immer dieses Chaos im Zentrum, wo ich immer nicht verstehe, wo die Leute stehen. Und genau das kann gegen Stuttgart tödlich werden.
Weil seit ja, genau, das ist ja auch, also, was er gesagt hat, die spielen für eine Relegation einen Tick zu offensiv.
HSV, ja. Und dann hast du Stuttgart, die jetzt mit Sebastian Hoeneß dieses 5-3-2, 4-3-3 Hybrid spielen mit relativ einfachen, aber klaren taktischen Anweisungen. Und was ein bisschen auffällig ist, dass Hoeneß seine beiden Stürmer, also die Halbpositionsstürmer Gyrassi und Thiago Thomas immer relativ tief schiebt, die sich fallen lässt und die auf die Achter gehen, was relativ kontraproduktiv für den HSV sein könnte, weil die ihre Offensivkraft wirklich aus Benesch und Reis ziehen. Die sind dann abgedeckt, Sperrer anzuspielen, sind beschäftigt und in der Umschaltbewegung schiebt er Silas nach außen und Sosa nach außen. Und da hat Stuttgart für ihre Tabellenposition, finde ich, überdurchschnittliche Außenspieler und hat dadurch eine immense Breite auf dem Spielfeld, wo die Frage ist, kann der HSV das mitgehen mit ihrem Spiel mit, wir haben keine Position. Und dann habe ich da Jata und Dompe und wenn die so einen Spieler von dem Format im Rücken haben, wird schwierig.
Also bist du jetzt schon sicher, dass der HSV es nicht schafft?
Ich habe einfach die Befürchtung, dass das Matchup für den HSV gegen Stuttgart aufgrund der taktischen Anpassung, die Sebastian Hoeneß jetzt die letzten Wochen vorgenommen hat, so schlecht passt, dass das wirklich eine relativ klare Angelegenheit für Stuttgart werden würde, wenn es zu diesem Matchup kommt.
Okay.
So, weil ich mir das ein bisschen intensiver angeguckt habe und bei Stuttgart kannst du ein Konzept und einen Plan erkennen, der nachvollziehbar und analysierbar ist und der wirklich nach Mechanismen funktioniert, die ich beim HSV trotz wirklich mehrstündigem Videostudium und ich war witzigerweise ja live im Stadion bei einem Spiel, hab's nicht gefunden, nicht gesehen.
Ja, wo du das jetzt auch so sagst, also ich hätte Stuttgart auch leicht favorisiert aufgrund des Trainerwechsels und wie danach die Leistung extrem viel besser wurde.
Weil er einfach die Mannschaft in sich stabilisiert hat und den Stärken der Spieler mehr angepasst hat und wirklich ein, zwei gute taktische Kniffe drin hatte, die einen Abstiegskandidat so normal nicht spielt. Also Bochum könnte das nicht umsetzen, was Stuttgart spielt.
Ja.
Einfach vom Spielermaterial her.
Ja. Wer wäre denn der optimale Gegner für den HSV in der Relegation? Gibt's da einen?
Bochum.
Bochum?
Bochum oder Schalke? Wobei ich glaube.
Nee. Schalke, da sehe ich Schalke ganz klar vorne.
Eigentlich auch, deswegen habe ich gezögert, weil Schalke über die Mentalität kommt. Also der ideale Gegner von HSV ist für mich Bochum. So. Die werden da durch den Sieg gegen Augsburg mutmaßlich nicht reinrutschen, aber das wäre das Matchup. Hoffenheim hat für mich den zu starken Kader individuell.
Ja, also ich sehe, wenn wir unsere vier Kandidaten haben, Hoffenheim, Bochum, Stuttgart und Schalke, sehe ich auch nur Bochum, wo ich sogar dann den HSV ein bisschen weiter vorne sehe, also favorisiert sehe, als Bochum?
Definitiv, weil der HSV ist A, torgefährlich, B, hat der HSV zwar verhältnismäßig viele Gegentore, aber Bochum hat nicht die Spieler, um das auszunutzen.
Nö, stimmt.
Von den vier Mannschaften, die wir drin haben, sind sie das einzige Team ohne einen Stürmer, der mindestens 10 Tore geschossen hat. Die anderen drei haben alle mit Bülter, der hat 11, Guirassy hat 10, Kramaric hat 10 und bei Bochum hat Hofmann 8.
Ja.
Ist kein großer Unterschied, aber das sind dann eben die entscheidenden Tore, die am Ende, wenn du es brauchst, fehlen können.
Stimmt. Ja. Also müssen die HSV-Fans hoffen, dass es Bochum wird.
Einerseits, dass es Bochum wird oder dass Heidenheim stolpert und sie direkt aufsteigen.
Stimmt. Sehr unrealistisch, aber weil halt, also Heidenheim spielt halt gegen den 17. und 18. der aktuellen Tabelle der zweiten Liga. Ich glaube nicht, dass da Heidenheim irgendwie verliert. Kann ich mir schwer vorstellen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen, und dafür hat Heidenheim die statistisch und individuell wahrscheinlich mit besten Spieler in der Liga. Mit Jan-Philipp Beste und Tim Kleindienst.
Jan-Philipp Beste und ich glaube Kleindienst habe ich beide sogar in meiner Kicker-Elf.
Das war ein guter, gerade Jan-Philipp Beste, das war glaube ich nicht abzusehen, dass der über 20 Scorer macht.
Nee, ich glaube, der war bei mir auch eigentlich auf der Bank so eingeplant. Und dann rasiert er einfach.
Dann ist er ein bisschen steiler gegangen. Und Tim Kleindienst ist ja ein überdurchschnittlicher Zweitligastürmer.
So, ja.
Das könnte der neue Simon Terodde werden.
Ja, wobei, wie alt ist der?
7,28? Der war schon mal in der Bundesliga bei Mainz. Und der war auch schon in England. Bei Brentford, glaube ich. Oder bei Huddersfield Town, irgendwie sowas. Den Leistungsschritt höher hat er immer nicht gepackt.
Okay, weil ich würde jetzt sogar fast sagen, dass das noch einer, wenn Heidenheim jetzt in die Relegation kommt und nicht aufsteigt, dass einer für die Bundesliga ist. Und, nee, der war. Du warst ja komplett falsch mit dem Verein.
Er war in England, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
Nee.
Aber der war irgendwo im Ausland.
Ja, der war von 2017 und 2019 bei Freiburg.
Ja, das wusste ich, da hat er wenig gespielt. Er war zur Laie in Mainz, da hat er wenig gespielt.
Nee, dann ist er zu Heidenheim und dann ist er zu KAA Gent.
Ach du Scheiße.
2,5 Mille, glaube ich, ohne dass das hier steht, glaube zu wissen.
Weißt du, wo ich war? Ich war bei Robert Glatzel. Ich habe dir gerade die Karriere von Robert Glatzel gesagt und die mit Tim Kleindienst verwechselt. Robert Glatzel war nämlich in England und war dann zur Laie in Mainz, hat da nichts getroffen und ist dann beim HSV gelandet. So wird ein Schuh draus.
Ja, der war auch bei Heidenheim, ne? Glatze? Nee, doch.
Ja.
Der ist von Heidenheim zu Cardiff.
Genau.
Und dann zu Mainz.
Genau.
Und dann zum HSV.
Ja, Robert Glatzel ist nämlich der Stürmer, der beim 5-3 von Heidenheim gegen Bayern im DFB-Pokal 3 Tore gemacht hat.
Schiene.
Ja. Und deswegen ist er dann nach England gelandet. Ja, okay. Also Tim, ist ja nicht viel, sind ja nur 5 Tore zwischen. Glatzel hat auch 19 Tore.
Ja, aber sind wir auf Tim Kleindienst gekommen?
Weil wir bei Heidenheim waren und dann nochmal kurz in die Analyse gehen wollten, wie es aussieht, wenn die in der Relegation landen.
Gegen wen könnte Heidenheim gewinnen?
Also ich rechne denen gegen alle vier bessere Chancen aus und die besten auch wieder gegen Bochum.
In Hoffenheim, nein.
Glaube ich, und dafür, da reicht
Schalke,
die, da reicht die individuelle
schwer,
Qualität nicht.
Schalke schwer. Stuttgart auch so ein 50-50-Ding, wobei ich Stuttgart da besser sehe. Auch gegen Bochum wieder.
Auch wieder gegen Bochum. Ich rechne Heidenheim aber bessere Chancen gegen Stuttgart aus als dem HSV. Rein im.
Stimmt, ja, weil.
Im direkten Vergleich.
Weil deren Fußball nicht so offensiv geprägt ist und weil der Trainer Frank Schmidt.
Genau, danke. Boah, das war wirklich komplett weg.
Sich da, also.
Taktisch anpassen würde.
Ja, genau, realistisch ist und sagt: Ja, okay, wir passen uns auf den Gegner an und spielen nicht unseren Fußball.
Genau, und dann haben sie eben, wie gesagt, mit Kleindienst und Beste zwei überdurchschnittliche Zweitligaspieler, die genau das bestrafen könnten, was bei Stuttgart nicht so läuft, beziehungsweise Abstiegskandidaten haben oft nicht so eine gute Defensive, die ist bei Heidenheim relativ gut, sie sind offensiv verhältnismäßig stark, ergibt sich daraus, die könnten gut ein, zwei Tore gegen den jeweiligen Gegner in der Relegation machen.
Gut, was halten wir fest? Wie gehen wir aus der Relegation raus?
Ich gehe mit einer Relegation Stuttgart-HSV raus und sage, dass Stuttgart drin bleibt. Der HSV mal wieder für die zweite Liga planen kann.
Ich gehe auch mit Stuttgart-HSV raus, dass sie gegeneinander spielen. Und ich sehe auch leider den VfB vorne. Aber das kann sich in den nächsten zwei Wochen noch ändern. Und ich würde vorschlagen, dass, wenn die Liga vorbei ist, dass wir dann nochmal auf die Relegation eingehen.
Dann
wie das Spiel wirklich ist.
Genau,
dann haben wir das Stuttgart gegen HSV ist oder Bochum gegen Heidenheim.
Ich hätte gern Stuttgart gegen HSV, aber dann können wir uns einfach auf diesen Podcast beziehen. Dann haben wir eine halbe Stunde analysiert und predicted.
Ja, genau.
Lass uns weiter mit den Saison-Awards machen und dann kann ich endlich begründen, warum Marius Bülter mein Fußballer des Jahres wird.
Ach du Scheiße. Kommen wir schnell hier zur Champions League.
Ja, da geht's taktisch geprägt genauso weiter. Ich hatte gedacht, wir machen es so, weil die Rückspiele sind ja jetzt schon morgen und übermorgen. Wir machen es direkt so, wir gehen einmal auf das Spiel ein und machen dann direkt den Ausblick aufs Rückspiel und dann aufs andere.
Ja,
bin ich bei dir.
Du hast mich kurz verloren, aber ich bin bei dir.
Also erst den kompletten Block Real City. Wie war das Spiel letzte Woche? Was erwarten wir für morgen? Nee, gar nicht wahr, für Mittwoch. Und dann den Block Milan-Inter. Wie war das Spiel? Was erwarten wir für morgen?
Ja. Hast du das Spiel geguckt?
Ich hab alles geguckt.
Wie fandest du das Spiel Real City?
Richtig gut.
Das hat Spaß gemacht, ne?
Das war ein richtig gutes Fußballspiel. Und Real war der Gegner, der City nach langer Zeit mal wieder verhältnismäßig viel abverlangt hat. Die waren nicht schlechter. Kein Dorn.
Nee, also vor allen Dingen zweite Halbzeit nicht.
Nein, die hätten das zweite machen müssen.
Ja.
Ich hab wirklich auf das zweite gehofft.
In der zweiten Halbzeit, boah, ich weiß nicht, wie viel starke 20, 25, vielleicht auch 30 Minuten.
Die hatten sie, also City hat und genau der, das Tor gemacht in diese Stärkephase.
Genau, zum Ende der Phase. Und in der Phase hätten sie das zweite Ding machen müssen.
Ja, die kamen gut aus der Kabine. Und dann wirklich gute 20 Minuten und dann 66, 67 fällt das Tor durch De Bruyne. Und damit hat City diese Aufschwung und diese starke Phase von Real komplett unterbunden.
Ja.
Und das Tor hätte nicht mal fallen müssen.
Fallen dürfen? Hast du die Szene nochmal angeguckt?
Ja, die Szene habe ich mir nochmal angeguckt. Schwierig. Weiß ich nicht. Möchte ich nicht beurteilen. Wir müssen aber gar nicht über die Szene reden, wenn Vinicius Junior präsenter ist.
Der war doch präsent.
Ja, aber in der Szene war er nicht präsent genug, obwohl er neben Camavinga auf Realseite für mich der beste Spieler des Spiels war.
Ja.
Auf City-Seite De Bruyne. Aber speziell die Szene, ich bin froh, dass nicht so viel drüber gesprochen wird, aber Camavinga spielt ja den Fehlpass vor dem 1-1. Hast du die Szene im Kopf?
Nicht ganz.
De Bruyne läuft an, läuft am 16er Eck, läuft auf Modric zu, nimmt Tempo raus und Camavinga kommt von hinten und läuft ihm den Ball ab. Hat eine gute, wirklich gute Defensivaktion gegen De Bruyne, gewinnt den Ball und City vorne in der Box kann natürlich nicht weiter nachschieben, weil sie vorne sind, aber man kennt ja die legendäre 7 Sekunden von Pep Guardiola, dass sie so lange in ihrer Offensive Motion bleiben.
Ja.
Aber Camavinga hat Kontrolle über den Ball, ist auch aufgedreht, kann eigentlich den vor sich stehenden Vinicius Junior anspielen, der aber ihm so halb den Rücken zudreht, anstatt präsent zu sein und zu sagen, hey, spiel mich an, ich lass ihn tropfen und du schlägst den Ball einfach klar raus und wir können uns wieder neu sortieren.
Stimmt, ich schaue es mir gerade an, ich habe es hier gerade mal angestoppt.
Und Vinicius hat nicht so viel Druck.
Also nee, er könnte auch aufdrehen, aber also muss er da präsenter sein, weil Camavinga kann ihn auch einfach anspielen. Das wäre die viel einfache Lösung.
Das ist die grundsätzlich einfachere Lösung. Ich erwarte von einem Spieler wie Vinicius aber, dass er die Situation liest und er ist nochmal 3-4 Jahre älter als Camavinga und ich spiele zusammen auf links und das, weil er weiß, er ist 19. Camavinga ist natürlich überdurchschnittlich talentiert, aber ich finde, da muss der ihm ein bisschen helfen. Aber
ich sehe den Fehler eher bei Camavinga.
Jein. Ja, klar spielt Camavinga diesen Ball, aber er kann ihm, also Vinicius kann ihm helfen. So, das finde ich.
Toni Kroos und Luka Modric hätten auch helfen können.
Ja, sie hätten ihm alle helfen können, aber Real lässt Camavinga da ein bisschen alleine. Deswegen sage ich, finde ich es gut, dass nicht so viel drüber gesprochen wird, weil es ein, verzeiher, aber ärgerlicher Fehler ist. Und er hat die drei Optionen, aber keiner bietet sich präsent an und sagt so nach dem Motto, lass es uns einfach machen und er löffelt den Ball in die Mitte. Rodri ist noch in der Vorwärtsbewegung.
Er
kann den Ball auch weglöffeln.
Er kann auch 2-3 Schritte weiter nach vorne gehen.
Ja, er trifft einfach die komplett falsche Entscheidung.
Ja.
Deswegen ist er halt 19. So.
Ja, abgehakt.
Findest du?
Was, wie findest du?
Ich finde das Material des Spiels kaputt.
Ja, natürlich Material
des Spiels kaputt.
Aber wir können ja nicht mehr ändern. So, also, und wir sind ja beide der Meinung, dass der größte Fehler bei Camavinga war.
Ich bleib 50-50-Ding. Ich würde sogar Vinicius 60-40.
Nein.
Doch, hundertprozentig. Weil Vinicius muss da sein. Ich finde, das ist seine Aufgabe.
Und er ist doch da.
Ja, aber er zeigt keine Intention, dass er den Ball haben will. Weil du kannst es so einfach auflösen. Du löst es einfach auf. Er geht mit dem Rücken.
Ja, natürlich kannst du es einfach auflösen, aber ja. Camavinga hätte auch 3 Meter weiter nach außen, nach vorne laufen können. Rodrigo ist es, glaube ich, der im Zentrum. Der hätte auch ein bisschen dichter entgegenkommen können. Kroos hätte sie nach hinten fallen lassen können. Sind so viele Optionen und Möglichkeiten. Ja. Aber du kannst doch einen Spieler, der tendenziell anspielbar ist.
Der aber nicht realisiert, dass er anspielbar ist.
Ja, aber nicht die Hauptschuld treffen für eine Entscheidung, die von einem anderen Spieler getroffen wird.
Doch, hundertprozentig. Hundertprozentig.
Nein.
Das ist aber.
Der wird eine Umfrage in der Community gegeben und da wird die Community entscheiden.
Es ist eng, aber es ist für mich ein 60-40-Ding für Vinicius Junior. Weil er muss da präsent sein. Und das ist eben auch der Unterschied. Ne, da bin ich bei einem ganz anderen Punkt. Warum Leute Toni Kroos als Fußballer nicht verstehen. Weil Toni Kroos genau diesen 5-Meter-Doppelpass spielt, den jeder sinnlos findet. Und den finden Leute so lange sinnlos, bis sowas passiert. Weil dann ist Camavinga eben die 2-3 Meter weiter vorne. Ja, dann kann er ihn meinetwegen irgendwo blind in 16er hauen. Beim Gegner. Aber ich finde, ich bleib dabei. Vinicius Junior muss sich da anbieten. Der muss klar signalisieren, spiel mich an. Weil er A, Camavinga helfen muss, weil er B, dass die logischste Variante ist, diese Situation aufzulösen. Und so kann man Camavinga nicht mal auf die Idee kommen, könnte den Ball ins Zentrum zu pölen. In den Manchester City, was in der Vorwärtsbewegung ist.
Weißt du, welche Meinung mich sehr interessieren würde?
Na?
Die von Lothar Matthäus.
Nee, die interessiert mich am allerwenigsten. Weil Lothar Matthäus hat keine Meinung, die hat nur 3 Sky-Redakteure.
Okay, würde die Meinung von Thierry Henry interessieren?
Die würde mich interessieren. Der hat aber gesagt, dass Camavinga für ihn der beste Mann auf dem Platz war.
Genau.
Und der hat ihm auch keinen Fehler da attestiert, das weiß ich auch.
Der hat nicht gesagt, dass es ein Fehler von ihm gewesen ist?
Nee.
Nicht?
Nee.
Was hat er denn gesagt, wessen Fehler war es in der Situation?
Der ist ja, glaube ich, gar nicht drauf eingegangen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, bin ich auch der Meinung. Vielleicht, weiß nicht.
Ja, deswegen finde ich, also es sind verhältnismäßig wenig Leute drauf eingegangen. Ich sehe es aber, es ist aber vermeidbar und das ist so ärgerlich.
Ja, vermeidbar. Das ist absolut vermeidbar, ne? Also du kannst die Situation 1000-mal besser, es gibt so viele, also nicht so viele Möglichkeiten, es gibt einfach eigentlich 2 Möglichkeiten, die Situation zu lösen. Vinicius Junior, Klatsch, oder Vinny kann aufdrehen.
Oder, würde ich gerne, weil Walker steht noch da und habe ich gerade nicht präsent. Auf jeden Fall ist Vinny relativ zu.
Ja, aber.
Aber also für mich muss er klatschen. Für mich muss Vinny da den Ball klatschen lassen.
Ich glaube, Bernardo Silva steht da noch so
ja, drei Meter entfernt.
Es ist und Bernardo Silva. Walker kommt angetrabt.
Ja,
ist aber auch noch fünf Meter entfernt.
Ja, so, aber Walker hat relativ wenig Spannung. Würde ich.
Ja, also theoretisch, die beste Lösung wäre gewesen, Vinny anzuspielen, kann aufdrehen, lässt klatschen, whatever. Oder halt noch zwei Meter gehen und den irgendwo nach vorne prügeln.
Genau. Weil ich bleib dabei, ich finde, du musst einem jungen Spieler wie Kamavinga da helfen, gerade weil du ja weißt, dass City, ja, weil sie gerade den Ball verloren haben, eigentlich im offensiven Druck bleibt. Da würde ich an Guardiolas Stelle, würde ich die Szene auch raussuchen und Kyle Walker mal fragen, wo seine Körperspannung ist. Also klar haben die da Glück und sie haben Glück, dass Kamavinga den Ball genau dahin spielt, wo Rodri alles richtig macht.
Ja.
Und eben dann ne, 25 Meter vom Tor den Ball gewinnt. Man muss dazu ehrlich sagen, die Szene geht dann ja weiter raus auf Grealish und der Ball geht dann erst wieder ins Zentrum und Modric steht da auch wie ein Mädchen und verteidigt den Ball nicht. Also du kannst das danach noch dreimal verteidigen, wenn man ganz ehrlich ist, weil die Szene ja, ist absolut. Da ja nicht vorbei.
Also
Real kannst dreimal verteidigen.
Ja, absolut. Aber schon ein schönes Tor.
Richtig schönes Tor. Jetzt die Frage, war das KDB's He's-Him-Moment? Ist er jetzt da? Hat er endlich mal in einem großen Spiel eine richtig auswirkungsvolle Performance gebracht? Weil der gut gespielt.
Ja, der hat auch gut gespielt, ja. Anscheinend ja. Also, es ist. Ich würde die so nicht herausragend, so richtig, richtig hochhängen. Wo er zwar. Er hat ein normales Spiel abgeliefert für mich.
Was ein Spiel, was man von ihm erwarten kann, von Spieler mit seinem Leistungsvermögen.
Bei City kann ich jetzt keinen Spieler rausnehmen, der überdurchschnittlich gespielt hat?
Nein, bei Real hat man mehr, finde ich.
Ja, genau. So, und deswegen ist es für mich nicht super herausragender Moment. Da kannst du lieber Ilkay Gündoğan nennen, am Wochenende gegen, weiß nicht, haben die gegen Leicester, Brighton, Everton?
Zwei Tore gemacht.
Zwei Tore gemacht und eins vorbereitet.
Ja, und die Woche davor hat er auch schon zwei Tore gemacht gegen Leeds.
Ja, genau.
Ilkay Gündoğan Ende der Saison eh immer in herausragender Form.
So, und da hat er jetzt also eine solide Performance abgelegt. Ich bin halt brutal gespannt auf das Rückspiel. Wie City dort auftritt, ob die richtig Gas geben.
Müssen also sie eigentlich.
Pressing an der gegnerischen Grundlinie? Mit 11 Mann?
Ja,
inklusive Torwart?
Müssen sie eigentlich.
Ja.
Also da muss Ederson schon im Angriffsdrittel 28 Meter vom Tor den Ball gewinnen.
Ja, genau.
Vom gegnerischen.
So, und ich bin gespannt, ob Real das lösen kann. Und ob sie es lösen können. Also, das ist ja bei der gleichen Aussage,
aber wie die
dagegen spielen. Weil die haben jetzt im Hinspiel sehr häufig die spielerische Lösung gefunden. Auch fast immer die Lösung gefunden.
Ja, nur einmal nicht.
Ja, einmal, ja.
Aber so.
Sie es jetzt im Rückspiel wieder versuchen und ob es klappt. Das ist die entscheidende Frage. Ob es wirklich klappt. Und ob sie vielleicht. Wenn sie merken, ja, okay, das klappt nicht, dass sie den Ball dann auch einfach wegpölen.
Ganz, ganz schwer zu sagen. Also, den Spielverlauf zu predikten, weiß ich nicht. Weil Real ist halt komplett unberechenbar. Du kannst auch haben, dass die durch zwei Krüppeltore nach 11 Minuten 2-0 führen und keiner weiß, was los ist. Du kannst aber auch genauso gut haben, dass City
los ist, nach einer halben Stunde 3-0 führt. Dreimal Haaland.
Genau, es geht beides. Oder, dass es wie im Hinspiel ist, dass sie sich wirklich über weite Strecken neutralisieren. Aber ich bin mir sicher, dass City mehr Druck machen wird als im Hinspiel.
Das glaube ich auch.
Weil Guardiola da schon ein bisschen gelernt hat. Und es gab Zeiten, als er Bayern München Trainer war, als er eine 0-0 bei Prime Barcelona nicht genommen hat. Und dadurch in einer Viertelstunde drei Dinger kassiert hat. Jetzt ist er an einem Punkt, wo er sagt, okay, ich nehme das 1-1 im Bernabeu und weiß, dass ich zu Hause noch kein Spiel verloren habe in der Champions League und da Real schlagen werde.
Wie ist dein Tipp? Weil mit unseren Tipps lagen wir beide daneben. Du hast 2-1 getippt, ich 2-0.
Ja, wir haben beide sehr mutig auf Real getippt.
Ja. Wie sieht's beim Rückspiel aus?
Jetzt tippe ich andersrum. Ich sag 3-1 City. Das tut halt richtig weh.
3-1 City. Ja. Ich sage...
Also das ist jetzt wirklich meine fußballanalytische Meinung dazu. Mein persönliches Empfinden sagt, Real kommt weiter. Aber City 3-1.
Okay. Ich bin aber Real. Die machen das.
Hoffentlich.
Ich traue denen das einfach zu und ich gönne das auch Toni Rüdiger.
Stimmt. Stimmt. Wobei hat er die Champions League ja schon gewonnen mit Chelsea.
Ja, darf sie aber auch ein zweites Mal gewinnen. Und ich gönne es hier Toni Kroos, Modric, Benzema. Also.
Es gibt mehr Leute bei Real, denen man das gönnt.
Die Mannschaft ist mir halt einfach sympathischer als die von Man City. Bei City würde ich es natürlich Gündogan gönnen und irgendwo auch Haaland und ja, Ortega.
Das wäre wirklich, das wäre die Story schlechthin, ne? Wenn ja, Stefan Ortega vor, die Champions League gewinnt. Ederson
verletzt sich vorm Champions League Finale. Also so richtig, richtig schlimm. Kreuzbandriss, irgendwie sowas. Und ja, kann absolut nicht spielen.
Ja, reicht ja schon.
Ortega.
Mittelhandbruch.
Ja, irgendwas, ja.
Auf jeden Fall so,
dass er nicht spielen kann. Nicht irgendwie eine Muskelverletzung und die sie einigermaßen fast heil kriegen. So. Und Ortega steht da drin und macht sein Spiel seines Lebens, wie Oliver Kirch damals beim Sieg in Dortmund gegen Real Madrid. Oder ich glaube, die haben, ich weiß gar nicht, ob die gewonnen haben, aber.
Unentschieden, glaube ich, 2-2. So. Aber es war The Kirch Game.
Ja, genau. Und wird Spieler des Spiels und gewinnt die Champions League.
Ja, jetzt weißt du aber, dass sie gegen einen von den Mailänder Vereinen spielen. Und ich glaube, da kriegt Ortega nicht so viel auf die Hütte. Ich bin jetzt ganz mutig, wenn, wir werden wahrscheinlich dann ja City gegen Inter sehen. Kommen wir gleich zu. Die werden Inter so dermaßen aus dem Stadion bügeln. Das wird eins der einseitigen Champions League Finale der letzten 25 Jahre.
Mein Tipp loswerden.
Ja.
Ein ganz wildes Ding.
Oh Gott, wird das wieder so ein dramatischer Scheiß wie letztes Jahr?
3-2 Real.
Boah. Und wenn das so ausgeht, fällt das 3-2 nicht in der 57. Minute. Dann fällt das eher in der 97.
Ja.
Und ist es am Ende wieder Rodrigo?
Nee. Toni Kroos, Doppelpack, Freistoß.
Boah, ja.
Nein, das ist alles, aber das nicht.
Nee, das stimmt.
Ja, das wird einer von der Offensivreihe da Benzema, Vinny oder Rodrigo machen.
Oder? Prime Joker, Marco Asensio.
Stimmt.
Der ist auch immer gut für so ein Tor.
Ja. Kommen wir zum Mailänder Derby.
Was deutlich eindeutiger war, als wir beide erwartet haben. Und auch so eindeutig war, dass wir schon eine Tendenz haben, wenn es ins Finale kommt. Aber es war unterhaltsam.
Absolut unterhaltsam.
Das war komplett das Gegenteil von dem, was ich erwartet habe.
Ja, aber hallo. Ich dachte, das wird ein 1 oder 0. Warte mal, was habe ich gedacht? Was habe ich gedacht? Ich habe
1-1 gedacht.
Ja, ich auch 1-1 gedacht.
Da konnten wir uns letzte Woche nicht einigen, weil wir beide unbedingt das 1-1 haben wollten.
So ein Rumgemurmel mit einem, irgendwie schießt jedes Team aus Versehen irgendwie ein Tor nach einer Ecke.
Ja, ich habe ja gesagt, Dzeko und Giroud treffen. Einmal hatte ich recht.
Dzeko hat getroffen, ja.
Das stimmt.
Dzeko und Martinez?
Henrich Mkhitaryan.
Stimmt, ja. Und die hatten so viele Chancen.
Ja, die hätten zur Pause 4-0 führen können.
Das ist Wahnsinn.
Ja, wenn ich an Çalhanoğlu denke, der dann nach einer halben Stunde draufzieht gegen Pfosten, den habe ich drin gesehen.
Ja.
Inter generell hohes Niveau. Die haben wirklich gut gespielt. Und die haben...
Aber man nicht ansatzweise predikten können.
Nee, hab ich auch nicht. Ich habe Milan stärker gesehen. Ich muss aber gestehen, ich habe ein bisschen die Kaderbreite von Inter unterschätzt.
Ja, die haben Lukaku halt eingewechselt, ne?
Die haben Lukaku halt eingewechselt, die haben Brozovic eingewechselt. Und bei Milan kamen ehrlich gesagt zwei Leute, die kannte ich nicht. Poporega oder so. Da habe ich wirklich gesagt, okay, da wird es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen grenzwertig, wenn da Spieler im Champions League Halbfinale eingewechselt werden, die ich nicht kenne. Wo ich nicht sagen kann, wo die herkommen, wo die vorher gespielt haben, wie alt die sind, was die berechtigt, im Champions-League-Finale eingewechselt zu werden. Da war ich wirklich ein bisschen
Kehr überrascht. Kam für Malik
Ciao.
Ciao. OG kam für Solemakers oder Selemakers. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird.
Selemakers. Das ist alles noch nachvollziehbar?
Jetzt wird's wild. Es kam Kalulu.
Ja, der französisches Innenverteidiger-Talent.
Calabria.
Der kann Rechtsverteidiger und Innenverteidiger spielen. Der ist
Pobega.
Den meine ich.
Für Brahim Diaz.
Genau, das muss ja zwangsläufig ein Offensivspieler sein, weil
Tommaso Pobega, Mittelfeld. 1,88 groß, 75 Kilo. Okay, da könnte man ein bisschen mehr ins Gym gehen. 23 Jahre alt.
Gute Analyse, okay.
Zentral. 1,88 und 75 Kilo, ich bitte dich.
Ja, das stimmt.
Ab ins Gym und passt da morgens, mittags, abends.
Das ist wirklich ein bisschen bedenklich. Der ist 20 Zentimeter größer als ich und hat laut Kicker nur 3 Kilo mehr.
Ja gut, der hat vielleicht auch ein, zwei Muskeln, ein bisschen weniger Fett als wir beide zusammen.
Boah, das war, boah. Also wahrscheinlich ist sein Körperfettanteil noch geringer als 14,5.
Ja.
Aber so weit, das ist ein bisschen bedenklich. Wie du sagst, der muss ins Gym.
Ja, du musst ein bisschen mit Goretzka pumpen gehen.
Ja.
Der wechselt ja zu Mailand.
Schauen wir mal. Dass er wechselt, da kommen wir auch nochmal zu. Das glaube ich nämlich auch.
Wo hat er gespielt? Der hat 20 bis 21, warte mal, oder alle Stationen, warte mal.
Es ist wieder so Typ Spieler, aus der eigenen Jugend kommt, der 8-mal verliehen wird und dann irgendwann mit Mitte 20 als Talent, italienisches Talent, natürlich mit mal ja, dann in der ersten Mannschaft
spielt. Bei Kicker steht nicht, ob er verliehen wurde.
Nee, aber da stehen nur die Stationen.
Sieht so aus. Dann AC Mailand, Ternana, Calcio, Pordenone Calcio, dann Spezia Calcio, kennt man. Dann wieder zu Mailand, dann wurde er nochmal verliehen zum FC Turin.
Ja,
ist in die Saison zurückgekommen. Hat 16 Serie A Spiele, 2 Tore, 8 Champions League Spiele, 1 Tor.
Siehst du, also, aber das zeigt doch, also wenn du so tief in die Analyse gehen musst, dass der Kader von Inter einfach breiter ist und was Milan wirklich das Knick gebrochen hat, ist, dass ihr ganzes Spiel irgendwie an Rafael Leao hängt und man das in diesem Spiel gemerkt hat, wie sehr der gefehlt hat.
Stimmt, verletzt, Karte?
Verletzt, der hat sich...
Also fit für diese Woche?
Mutmaßlich, also er steht in der voraussichtlichen Aufstellung, es war wohl nur eine leichte Muskelverletzung, die ihn aber letzte Woche behindert hat. Also so, dass er nicht spielen konnte. Ist relativ kurzfristig aufgetreten. Am Wochenende hat er auch nicht gespielt.
Ja.
Aber Milan hofft, dass er es zurück in Kader schafft.
Ja. Ja gut, wenn ich mir auch mal so die Bank angucke, wer da noch hätte spielen können. Ein Balotelli.
Ja.
Kenn ich. Gabia oder Gabia. De Ketelaere und Rebic.
Ja, und dann frage ich mich, warum der Spieler, über den wir gerade geredet haben, dessen Namen ich vergessen habe, vor einem De Ketelaere, den sie
und
vor...
Und Rebic.
Ja, wo Rebic ist nicht mehr so doll die letzten Jahre. Der ist selbst, also der Durchschnitt bei Mailand, aber De Ketelaere ist der Top-Transfer gewesen von Milan vor der Saison, die haben fast 40 Millionen bezahlt an Brügge, 21. Auch groß, also eigentlich genau.
Fast 40 Millionen, 21.
Nee, 21 Jahre alt.
Achso, ich dachte, ja, okay.
Ja, nee, sie haben fast 40 Millionen bezahlt. 40, 35 Basisablöse und dann eben noch Bonuszahlung, aber der ist 21. Der hat eine ähnliche Statur wie der Spieler, über den wir gerade gesprochen haben. Und gilt als wirklich großes Talent. Also, boah, der spielt aber eine echt schlechte Saison. Also, der kommt mit dem italienischen Fußball nicht klar. Das könnte so ein bisschen der Dennis Bergkamp werden.
Der ist 1,92 und wiegt schon mit 83 Kilo.
Ja, siehst du?
So.
Von dem halte ich relativ viel, aber ich glaube, Italien ist nicht sein Fußball. Der muss auch irgendwie nach England und da passt er besser rein. Vielleicht zu Tottenham oder so. Schauen wir mal.
Ja, also halten wir fest, Inter gewinnt auch das Rückspiel?
Nee, jetzt bin ich bei meinem 1-1. Weil ich glaube, Milan wird versuchen, Druck zu machen.
Können sie aber nicht, weil Leao vielleicht nicht dabei ist?
Ja, wobei die haben in der zweiten Halbzeit ja auch nicht schlecht gespielt. Also, wenn die nicht einen Junior-Messia da auf dem Flügel gehabt hätten, der wirklich zwei Dinger kläglich versenzt hat, und wenn Tonali nicht halt der Ball so abfällt, dass er gegen Pfosten geht, dann macht Milan ja noch ihr Tor. So, dann geht es 2-1 aus, dann ist es wahrscheinlich noch ein bisschen enger. Deswegen bleibe ich bei 1-1. So, dass sie es versuchen werden, Milan, aber dass es nicht, am Ende nicht reicht und Inter ein Schlitzohrtor macht. Lautaro Martin, das macht ein Schlitzohrtor.
Ja, ich bin bei 1-0.
Milan?
Inter.
Inter? Wär so souverän. Dann, ja. Wenn du 2-0, 1-0 weiterkommst im Derby. Gut ist, da wird nicht so viel passieren. Nur weil die Fans haben sich ja lieb bei Inter und Milan. Deswegen, ich gehe auch davon aus, dass Inter ins Finale kommt, sind wir uns da einig.
Ja, ziemlich sehr einig.
Inter gegen Real wäre ein schönes Finale. Inter gegen City? Habe ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, ne? Da hab ich so einen Sweetspot für. Weil Inter könnte City ärgern. Wenn die ein frühes Tor machen, warum nicht? Warum nicht die Sensation?
Sehe ich nicht.
Nein, realistisch sehe ich das auch nicht, aber man kann sich das ja schön reden und man muss ja Szenarien entwickeln, in denen Manchester City nicht die Champions League gewinnt. Das ist ja viel wichtiger als die eigentlichen Spiele.
Ja, mein Szenario ist, dass sie gegen Real rausfliegen und
Real die Champions League gewinnen.
Ja.
Das Hauptproblem an der Sache ist ja, dass Inter und Real, wenn man das ganz rational sieht und von der Fußballmannschaft löst, genauso verwerfliche Fußballvereine sind wie Manchester City. Ich finde, das sollte man jetzt am Ende des Tages auch nochmal sagen.
Was mir auch noch eingefallen ist, also wenn ich das Spiel gesehen habe, Inter gegen AC Milan, das ist mir so, Inter Mailand war mir so ein bisschen wie Real Madrid light.
Könnte man für argumentieren. Ja, die hatten schon eine reife Spielentwicklung und Inter hat, City ist der brutalste Kader, aber Inter hat eine relativ gute Mischung zwischen jungen Spielern in wirklich bestem Fußballalter und alten Leuten. Also die Kadermischung von Inter finde ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut.
Ja, das stimmt. Also gehen wir raus. Du sagst Champions League Finale City gegen Inter.
Ja.
Und ich sag Real gegen Inter.
Genau. Einen haben wir gleich. Das ist auch eine gute Ausgangslage.
Ja, ich glaube, da wird sich auch nichts viel drin rütteln.
Schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall predikten, dass Inter die Champions League gewinnt. Und ich werde mir ein richtig schönes Szenario bauen. Aber es ist eigentlich auch... Jetzt bin ich schon dabei. Eigentlich sind wir wirklich jetzt nach einer Stunde 15...
Wolltest du nach einer Minute sagen?
Also es fühlt sich an wie eine Minute, aber nach einer Stunde 15 am Ende... Ich möchte mich da nochmal kurz drüber aufregen.
Ja, hau raus.
Also, Inter gehört irgendeinem chinesischen Jungunternehmer, der den Verein von seinem Papa geschenkt gekriegt hat, weil er sich für Fußball interessiert.
Ja.
AC Milan ist in den letzten 5 Jahren irgendwie seit Berlusconi nicht mehr das 3-mal verkauft worden. Die waren erst in Asien, die sind jetzt in den Staaten und dann noch irgendein Hedgefonds, der sich den nicht leisten konnte und dann wieder verkaufen musste. Real Madrid wollte die Super League starten und hat mit Florentino Perez sowieso den business-drivensten, verwerflichsten
Präsidenten?
Präsidenten, ja, ich wollte jetzt irgendwas anderes sagen, nicht Präsidenten, aber Entscheidungsträger im Weltfußball. Und wenn man das alles so sieht, ist City gar nicht mehr so schlimm. Weil die haben wenigstens eine solide... Ja, du guckst mich an wie ein Auto. Das Geld kommt aus verwerflichen Quellen. Aber City ist ein absoluter Traditionsverein in England.
City, Real Madrid in Spanien natürlich nicht.
Nein.
Inter Mailand in Italien natürlich
ja,
nicht.
Ja, aber vom Traditionsstanding in ihrem Land, klar haben die nicht so viel gewonnen, bevor das Geld kam. Aber steht City gar nicht so viel hinter diesem Verein. Das muss man ganz knallhart so sagen. Und die haben halt wirklich eine gute sportliche Führung und kaufen sehr strukturiert ein. Und City hat bis auf Jack Grealish noch nie Mondsummen für Spieler bezahlt. So ehrlich muss man auch sein. Es ist wirklich verzwickt. Teuerster Spieler ist Grealish. De Bruyne hat für heute verhältnismäßig okay 75 Millionen gekostet. Haaland war ein Schnapper mit 60 Millionen.
Stimmt.
Die geben in der Breite relativ große Summen aus, aber nie diese eine Mondsumme.
Das ist richtig. Aber wenn es danach geht, dann darf ja fast kein Verein aus der Champions League die Champions League gewinnen.
Ja,
und das. Dann hätte das Benfica Lissabon machen müssen. Aber die sind rausgeflogen, leider.
Und da findet man mit Jesse Fute und Jorge Mendes und irgendwie dem, wie die aus Südamerika Spieler holen, auch irgendwas, was ein bisschen verwerflich ist. Also ich finde es bei allen was, aber irgendwie wollte ich das nochmal sagen, weil City zu Recht hier schlecht wegkommt. Der einzige Verein, den du wirklich immer bashen kannst, ohne doppelten Boden, ist RB Leipzig. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
Ja, absolut.
Ja, nieder mit den Dosen, Jungs. Folgt uns auf Social Media.
Ich habe noch eine kleine Sache.
Ja, bitte.
Also der interaktive Part muss ja leider also halb ausfallen. Ja, oder ja. Am Wochenende hat der TSV Heiligenstädten,
oh ja, schieß los,
die Meisterschaft gewonnen in der Verbandsliga.
Jetzt müssen wir anstoßen.
Mit einem, jein. An dieser Stelle möchte ich natürlich erstmal gratulieren.
Ich gratuliere mit. Und du möchtest shoutouten.
Nee, pass auf, jetzt kommt der interaktive Part.
Ach du Scheiße.
Okay. Ja, die haben gespielt in Scharfstedt, haben dort 2-1 gewonnen durch Tore von Steven Bollen und Neo Albers, weiß ich jetzt nicht genau.
Mach das bloß richtig, da hört uns bestimmt irgendjemand.
Ich hoffe, wenn nicht, dann ist das schade und traurig.
Aber enttäuscht.
Gegen welche Person, gegen welchen Torhüter haben sie die 2 Tore gemacht? Ich möchte den Namen von dir.
Bei Scharfstedt. Du willst einen Torwart von mir bei Scharfstedt?
Ja.
Weil ich habe komplett keine Ahnung. Ich sag jetzt Rico Wilkens, aber der spielt in Kropp, oder?
Nee, das ist richtig.
Ist er nach Scharfstedt gewechselt?
Zur SGG 05.
Ist er gewechselt?
Ja, irgendwann mal.
Achso,
aber der spielt da.
Das spielt, okay, aber das ist Geest. Scharfstedt,
ja, genau.
Ist Geest.
Ja, die spielen irgendwo immer irgendwo, glaube ich. Aber die haben gegen Geest gespielt, 2-1 gewonnen und
okay, ja,
hat der Meier zweimal den Ball aus dem Tor geholt.
Ja, sehr gut.
Aber Live-Ticker von Geest hat er wohl am Ende kurz vor Schluss auch mal einen gut gehalten.
Das ist auch nicht schlecht. Für seine Körpergröße ein überdurchschnittlicher Torwart. Fast das wie Jan Sommer.
Und ich möchte behaupten zu wissen, dass am Mittwoch es auch einen kleinen Vlog gibt in Heiligenstädten von uns. Oder von mir.
Ich bin schwer gespannt und ich freue mich auf die Beiträge auf Social Media.
Ja, ich auch.
Also, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok und hört uns überall, wo es Podcasts gibt.
Genau. Dann in diesem Sinne, bis Mittwoch in Heiligenstädten.
Reingehauen.
Ciao.